Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist auch in der Ehe so. Und in engen Beziehungen allgemein, da merken wir plötzlich, wie wir an Grenzen stoßen. Wie da Dinge sind, die wir vielleicht doch nicht so rumkriegen, wie wir sie gerne rumkriegen würden. Und so leben wir wirklich nicht von unserer Gerechtigkeit, auch in der Frage der Beziehungen, sondern wirklich von der Barmherzigkeit Gottes. Und so sind wir schon mitten im Thema drin. Mir ist jetzt vor einiger Zeit aufgetragen worden, nicht hier von der Gemeinde, sondern von einer anderen Gemeinde, über den Kolosserbrief zu predigen. Kolosserbrief Kapitel 3, Abvers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Dort geht es eben auch um Beziehungen. Kolosser 3, Abvers 18, da geht es um die Beziehungen in der Ehe. Dort geht es um die Beziehungen in der Familie mit den Kindern und auch in den Beziehungen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, so würde man heute sagen. Damals in der Zeit des Paulus ging es eben um die Herren und die Sklaven, wie die miteinander umgehen sollen. Und so habe ich eben dieses Thema nun auch heute für uns hier in Kreuztal, obwohl ich sagen muss, ich predige eigentlich gar nicht so gerne über dieses Thema, weil ich einfach selbst so betroffen bin und eingestehen muss, ich sagte es, glaube ich, zum Günther auch schon im Vorlauf, sagte ich, ich predige über Dinge, die ich selber nicht so hinbekommen habe. Es sind einfach Dinge, die sehr herausfordernd sind. Und ihr werdet es nicht glauben vielleicht, ich werde immer wieder angefragt, auch zu diesen Themen zu predigen. Das ist ganz interessant. Und ich sage schon wieder das Thema. Und wir schauen einfach mal rein in diesen Text. Ich lese Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 18. Da geht es mit den Frauen los. Das finde ich ja noch in Ordnung. Wartet ab. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern untern, wie sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen eurem irdischen Herrn, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das ist dieser Text, Beziehungen leben. Gut, dass wir einander haben, haben wir gerade gesungen, fällt mir gerade noch mal so ein. Das ist auch wunderbar, ja, dass wir eine Gemeinde haben dürfen, dass wir miteinander Gott loben dürfen, Gott preisen dürfen, dass wir füreinander beten dürfen, uns freuen dürfen, wenn Leute, die schon länger nicht mehr da waren, wie der Rainer, wieder unter uns ist. Wie ist das eigentlich, Dorothee, jetzt wieder? Ist okay? Super, super. Ja, ist auch wunderbar, dass man wieder dann miteinander unterwegs sein darf, nicht mehr alleine ist. Und so freuen wir uns miteinander über die Dinge, die uns begegnen, und manchmal ist es aber auch so, dass wir auch ein Stück aneinander leiden, weil wir einfach auch so unterschiedlich sind. Ich sage immer so gerne, die anderen sind so komisch. Es mag sein, dass der andere sagt oder jemand anders sagt, der Dieter ist aber komisch. Ja, wir gehen ja immer so ein bisschen von uns aus, wie wir so empfinden. Jetzt zu diesem Text, Wir schauen uns das einfach mal an, beginnen mit der Ehe, und ich werde einige grundsätzliche Dinge dazu sagen, aber diese Dinge werden auch auf viele andere Beziehungen in unserem Leben passen. Ich fange einfach mal an. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich fange heute einfach mal bei den Männern an. Mir fällt gerade ein, die haben es vielleicht besonders nötig. Aber ich darf das so salopp sagen, ich bin ja selber einer. Liebt eure Frauen, heißt es hier. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wir fangen einfach mal an mit liebt eure Frauen. Da geht es schon los, wenn wir sagen, okay, wir sollen unsere Frauen lieben. Ist natürlich die Frage, was versteht man darunter? Das ist im deutschen Sprachgebrauch alles so eine Sache. Da unter Liebe ist Freundschaft, unter Liebe ist Ehe, unter Liebe ist sexuelle Gemeinschaft. Liebe ist irgendwo ein Wort für alles Mögliche im deutschen Bereich. Das ist in der Sprache der Bibel im Neuen Testament, ist es ein Wort, das eben drei verschiedene Aspekte beleuchtet. Da gibt es zum einen das Wort Eros, das ist eben die sexuelle Liebe, das ist die eine Seite. Dieses Wort kommt als Wort in der Bibel so nicht vor. Das heißt aber nicht, dass die Sache selber nicht vorkommt. Nur, dass man es einfach mal hört. Das andere ist das Wort Philio, freundschaftliche Liebe, sagt man. Man ist freundschaftlich miteinander unterwegs. Und dann eben das Wort Agape, das die opferbereite Liebe zum Ausdruck bringt. Die hingebungsvolle Liebe zum Ausdruck bringt. Und um diese Liebe geht es jetzt hier in diesem Zusammenhang. Wenn also Paulus sagt, liebt eure Frauen, dann geht es darum, dass wir unsere Frauen in einer hingebungsvollen, opferbereiten Liebe lieben sollen. Wenn wir das so hören, denken wir, naja, gut, wollen wir ja auch, ne? Aber manches Mal müssen wir zugestehen, auch als Männer, dass es uns nicht immer so gelingt. Und dann schauen wir in die Bibel hinein und stellen fest, dass Liebe mit Gott beginnt in der Bibel, nicht mit uns. Wir können jetzt natürlich auch die Sache etwas weiter gestalten, auch die Frauen sollen natürlich ihre Männer lieben. Aber interessant ist eben hier, dass besonders das eben von den Männern gefordert oder dass sie herausgefordert werden dazu. Ein sehr interessanter Moment. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass Liebe bei Gott beginnt. Gott liebt sein Volk Israel. Viele von uns kennen die 10 Gebote in 2. Mose 20. Da denken wir auch Gebote und so. Aber vor den Geboten steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Gefangenschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das kommt dann. Aber Gott geht in Vorleistung. Gott ist der, der zuerst handelt, weil er sein Volk liebt. Zieht das raus aus der Gefangenschaft. Das ist ein Beispiel. Wir können auch nachlesen, Jeremia 21, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte, so sagt Gott zu seinem Volk Israel. Ein ähnliches Wort steht im 5. Mosebuch, Kapitel 7, Vers 7. Und dann eben auch, Gott liebt diese Welt. Hier das Paradewort gewissermaßen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wenn wir über Liebe nachdenken, dürfen wir erstmal feststellen, die Liebe, von der die Bibel spricht, beginnt mit Gott und nicht mit uns. Und da atme ich schon mal ein Stück auf. und sage, Herr, es ist schön, einfach zu wissen, dass Liebe nicht mit mir beginnt, mit meinen Möglichkeiten und mit meiner Kraft und mit meinen guten Vorsätzen, sondern dass Liebe bei dir begonnen hat. Liebe, die Liebe Gottes, fordert mich dann heraus, wie wir zum Beispiel im Alten Testament gehört haben, erst der Auszug aus Ägyptenland, Gott führt sein Volk in die Freiheit und dann gibt er die Gebote. Dann ein Wort aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Und das bezieht sich eben jetzt auf Jesus Christus. Gott gibt seinen Sohn für uns dahin. Oder dann eben auch das Wort aus dem Epheserbrief, eine sehr starke Parallele zu unserem Text im Kolosserbrief, Kapitel 3, ab Vers 18. Dort im Epheserbrief in Kapitel 5 wird eben in besonderer Weise auch nochmal diese Sache zwischen den Eheleuten behandelt. Und da wird eben dann auch deutlich gesagt, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Merkt ihr, da ist jetzt der Hinweis, was Agape bedeutet, Liebe bedeutet. Jesus starb für seine Gemeinde am Kreuz, so soll der Mann seine Frau lieben, mit dieser Hingabe. Das ist schon ein großes Wort. Ihr merkt, die ganze Sache mit der Unterordnung der Frau, die ich einfach jetzt mal weggelassen habe, erscheint dagegen relativ blass. So empfinde ich. Was für eine Herausforderung, in dieser Weise meine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Meine Liebe, von der in der Bibel gesprochen hat, hat zwei Richtungen, darauf hat Jesus ja hingewiesen, in Matthäus 22, ab Vers 37, dort wird er gefragt, was ist das größte Gebot? Und da sagt dann Jesus, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das eine. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Da merken wir einmal die vertikale Linie. Wir sollen Gott lieben, also im Bilde gesprochen vertikal. Es geht um Gott. Und das wird jetzt auch noch genauer ausgeführt. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und dann eben das andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist jetzt in dem Sinne kein neues oder sind keine neuen Gebote, diese beiden Gebote, die Jesus hier nennt. Er hat sie aus dem Alten Testament entnommen. Man kann also nicht sagen, naja gut, das ist ja Altes Testament, da haben wir ja nichts mit zu tun, sondern Jesus nimmt Worte aus dem Alten Testament und sagt, das ist entscheidend für die Nachfolge Jesu. Einmal eben Gott lieben, 5. Mosebuch, Kapitel 6, ab Vers 5, und den Nächsten lieben, 3. Mosebuch, Kapitel 19, Vers 18. Und ich habe mir gedacht, da das hier so deutlich gesagt wird, was Liebe eigentlich umfasst, wie sich Liebe zeigt, gehe ich mal besonders davon aus, wie Jesus diese Liebe eben aufgreift und sagt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand, und das nicht nur eben jetzt auf Gott übertrage und sage jetzt, naja, das ist eben für Gott und das andere mit den Menschen ist nicht so wichtig, und das ist, sondern ich will lernen auch, wie es eben in der Gegenwart Gottes sein soll, auch auf meine Beziehung zu meinen Mitmenschen eben auch, eben in besonderer Weise zu meiner Frau eben auch zu leben. Liebe, so merken wir, Jesus das so sagt, Liebe ist total. Was bedeutet das? Von ganzem Herzen. Was kann man auch wieder fragen, was ist das? Bei Herz denken wir, Herzschmerz, denken wir an Gefühl, ist normal. Ja. Das kommt auch noch. Nur von dem Wort her ist es so, dass nach biblischer Anschauung das Herz der Sitz des Willens ist. Ja. Bei anderer Gelegenheit sagt Jesus, dass im Herzen kommen arge Gedanken und so weiter. Das aus mir heraus. Der Sitz des Willens. Also nehmen wir es einfach mal so, wie es eben von der Bibel her zu sehen ist. Es geht eben um meinen Willen. Liebe bedeutet lieben wollen. Dann mit ganzer Seele. Hier könnte man sagen, mit meinem ganzen Leben, und zwar mit Geist und Körper, ganzheitlich. In der damaligen Zeit, in der Antike, war es schon mal so, dass das getrennt wurde. Der Geist war ganz wichtig, der Körper, konntest du vergessen, war nicht so wichtig. Was du damit machtest, war nicht so entscheidend. Hauptsache der Geist. Nein, Seele bedeutet auch in der Bibel Leben, mein ganzes Leben. Und sieht es eben als Einheit. Geist und Leben gehören eben zusammen und dazu gehört eben auch das Gefühl. Gefühl gehört auch zur Liebe dazu. Meine Sehnsucht nach Gott, meine Sehnsucht auch zu meinem Ehepartner hin. Gefühl. Und dann haben wir noch den Ausdruck mit ganzem Verstand. Das kann man auch übersetzen mit meinem ganzen Denkvermögen, mit meinem ganzen Intellekt. Ich soll mit Verstand lieben. Da seid ihr ja mal gespannt, wie das gehen soll. Ne? Also, kommt gleich noch. Wir versuchen das jetzt ein bisschen auch in die Praxis zu übersetzen, besonders eben auch im Blick auf die Ehe. Viele Dinge darin sind aber auch für alle anderen Beziehungen auch eben gültig. Ich will lieben. Da sind mir einige Gedanken zu eingefallen, in der Weise, dass ich sage, wenn ich sage, ich will lieben, also mit ganzem Herzen, der Wille ist angesprochen, dann bedeutet das, ich will ganz bewusst, ohne Vorleistung lieben. Der andere hat noch nichts geleistet und ich gehe doch auf ihn zu und möchte ihn lieb haben. Das ist auch im Vorbild Gottes zu uns geschehen. Römer 5, Vers 8. Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren, heißt es dort. Also ja, Sünder, da, also mit denen konnte er eigentlich gar nichts mehr anfangen, Gott. Ja, Sünder, das waren die, die eben nicht das taten, was Gott wollte. Und er liebt uns. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Versteht es recht, auch Christen sind immer noch Sünder und tun immer noch Sünde. Aber hier geht es um diese Heilssituation. Als wir noch Sünder waren, verlorene Menschen waren, da hat er uns schon geliebt. Das ist diese hingebungsvolle Liebe Gottes. Das heißt, ich will lieben, auch wenn der andere keine Vorleistung bringt. Gut, wenn wir da in die Ehe hineinschauen, merken wir, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich doch vielleicht irgendwie doch nicht so ganz verstanden fühlt und wo man sagt, Mensch, der könnte ja auch, was habe ich denn alles gemacht und so und der ist trotzdem so mürrisch drauf. Liebe, von der hier gesprochen wird, ist Liebe ohne Vorleistung. Dann eben im Blick auf die empfangene Liebe Gottes. Das ist noch eine ganz interessante Sache jetzt für die Männer. Nicht? Die Frauen können auch mithören, wenn sie wollen. Also auch Epheserbrief Kapitel 5. Schaut euch das mal an, was da steht. Epheser 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und jetzt, um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch sein Wasserbad im Bord, damit er sie heilig sei und kein Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist, sei. Also, hier wird natürlich dieser Bezug zur Gemeinde genommen, ja, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so sollen auch die Frauen von den Männern geliebt werden. Und dann heißt es hier, das fiel mir so auf, die herrlich sei, die Gemeinde, die herrlich sei, kein Flecken, keine Runzel, etwas dergleichen habe. Das habe ich gedacht, wenn er jetzt schon diesen Vergleich bringt, dann bin ich auch als Mann für die Schönheit meiner Frau verantwortlich. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht. Also der Irrtum bisher war der, dass die Kosmetikindustrie für die Schönheit der Frau zuständig ist. Nach der Bibel sind die Männer für die Schönheit der Frau zuständig. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Ich meine einfach so wie ich mit meiner Frau umgehe, so wie ich sie lieb habe, wird sich in ihrem Wesen, in ihrem Gesicht, in ihrer Art auch ausdrücken und sichtbar werden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn ich das sage, man kann manchen Frauen ansehen, ob sie geliebt sind oder nicht. Dann, ich will lieben, also ohne Vorleistung, dann eben auch der Vergleich mit der Gemeinde. Und jetzt auch im Blick auf die Zuordnung, die Gott geschaffen hat. Jesus sagt das ja immer sehr deutlich, Matthäus 19, Vers 6, sagt er, das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott hat euch, die ihr verheiratet seid, zusammengefügt. Das ist Fakt. Manche spekulieren dann, ja, war das denn richtig, dass ich den geheiratet habe oder nicht und hin und her. Aber ihr seid verheiratet. Gott hat dazu Ja gesagt. Und weil Gott dazu Ja gesagt hat, will ich auch dazu Ja sagen, ganz bewusst. Wir gehören zusammen, Punkt. Bei all den Anfechtungen, bei all den Fragen, die schon mal auftauchen, die Irritationen, die schon mal vielleicht da sind, auch in einer Ehe, wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt. Und dann noch ein wunderbarer Punkt, damit es nicht ganz so aussichtslos wird. Ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung, der Zucht. Also Gott gibt uns Kraft zur Liebe durch seinen Heiligen Geist. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Sonst würde manch einer sowieso schon schnell sagen, da kann ich ja direkt aufgeben. Ja, wenn das alles so, das Liebe ist, wie soll ich die dann so rüberbringen? Kriege ich ja sowieso nicht hin. Ja, das stimmt, wir sind eigentlich überfordert, aber als Christen dürfen wir wissen, dass Gott seinen Geist in unser Leben hineingegeben hat und das ist ein Geist der Kraft. Und er schenkt mir auch die Kraft, immer mehr auch den anderen zu verstehen, auf ihn einzugehen. Die Liebe wird im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, als Frucht des Heiligen Geistes dargestellt. Und Frucht ist immer etwas, was wächst. Ist ja nicht alles sofort da. Nicht? Ist erst die Knospe und dann entwickelt sich dann der Apfel am Baum und so weiter. Und so ist es auch, ist auch die Liebe etwas, was sich entfalten darf, was stärker werden darf. Von daher, Liebe praktisch in meinen Beziehungen. Ich will lieben ohne Vorleistung, wie Jesus die Gemeinde aufgrund der Zuordnung, die Gott mir durch meine Frau gegeben hat. Ich bin ihr zugeordnet oder umgekehrt, aber auch im Blick auf die Kraft Gottes. Ich will es. Wir merken, dass es hier erstmal gar nicht um Gefühl geht, sondern darum, ich stelle mich darauf und sage, ich möchte meine Frau lieb haben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich will mit meinem Geist und mit meinem Körper lieben. Also mit ganzer Seele, das steckt ja da drin, ganzheitlich lieben. Mit allem, was ich habe, soll ich meinen Partner lieben. Nicht nur den Körper, hier kommt es sehr schnell zu Einseitigkeiten, dass eben man den Körper, also den sexuellen Bereich, eben stärker im Fokus hat und die Seele des anderen, seine Persönlichkeit, seine Identität gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Man konzentriert sich nur auf das eine. Auf der anderen Seite gibt es auch die sogenannte, habt ihr vielleicht schon mal gehört, platonische Liebe. Man sagt, ich bin nur mit ihm so verbunden innerlich und das ist so großartig. In der Ehe gehören beide Dinge zusammen. Es gehört zusammen der Geist und der Körper. Mit beiden Dingen und damit eben auch das Gefühl, das wir hier auch mit hineinnehmen, das Gefühl, oder man sagt ja heute Empathie, sich in den anderen hineinfühlen. Wie tickt er, wie denkt er? Ich muss euch sagen, als ich vor 38 Jahren Dorothea geheiratet habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie Frauen ticken. Das hatte ich muss ich erst mal kapieren. Ja. Ich war sehr rational. Ich darf es vielleicht jetzt noch mal erzählen. Als wir geheiratet haben, da hatte sie ein Auto, das für viele von euch vielleicht viel schöner ist wie meins. Mein Auto war ein schöner Opel Kadett. Ja, ne? Ist doch was. Ja, naja, geht so. Und meine Frau brachte eine 2CV mit, eine Ente, in die Ehe. Da habe ich gesagt, zwei Autos gibt es nicht bei uns, ich verkaufe die Ente. Ja, ein Kadett ist ja ein vernünftiges Auto, die Ente ja nicht. Ich habe überhaupt gar nicht kapiert, was das vielleicht für meine Frau bedeutet. Steht ihr? Gar nicht kapiert. Das ist so ein klassisches Beispiel. Rational. Ein Auto brauchen wir und so ist auch klar, oder? Ja, meine Frau, die sehr konservativ geprägt, hat dann auch noch genickt. Und dann war es so. Und heute sage ich, Junge, was hast du für Sachen gemacht? Ist ja unglaublich. Ich möchte es nur deutlich machen, Empathie gehört auch dazu, aber das müssen Männer auch besonders lernen, die sehr sachlich oft orientiert sind, die oft sehr funktionell orientiert sind. Hauptsache, es funktioniert. Ich komme abends zu Hause, dann ist das Essen da und dann wird die Wäsche gewaschen oder so. Naja, ich bin ja noch so klassisch uralt. Ne? Und dann läuft das eben so, wir gehen spazieren, wir sind zusammen im Bett und so. Das klappt ja alles, ist ja wunderbar. Fertig. Empathie. Den anderen Menschen sehen, wahrnehmen, darauf kommen wir auch gleich noch. Gut, ich will mit meinem Geist und mit meinem Körper lieben, also mit ganzer Seele. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, ich will mit meinem Verstand lieben. Das ist vielleicht etwas, was uns im ersten Moment etwas ungewöhnlich vorkommt. Aber mir wurde bewusst im Laufe der Jahre, dass es wesentlich ist, den Verstand einzuschalten, um zu sagen, ich möchte mich bewusst auf mein Gegenüber, auf meine Frau konzentrieren. Ja, wir sind ja alle im Arbeitsrhythmus drin. Wir haben alle was zu tun, Frauen wie Männer. Und dann ist es bei den Männern oft so, der Beruf fordert sehr und man kommt nach Hause und bringt die ganzen Gedanken noch mit. Mir ist es oft nicht gelungen, abzuschalten. Wenn ich auch zu Hause war, am Tisch, ich war da und ich war doch nicht da. Wo blieb meine Aufmerksamkeit der Persönlichkeit meiner Frau gegenüber? Habe ich ihre Schönheit gesehen? Interessierte mich das wirklich, was sie zu sagen hatte? Hörte ich eigentlich noch zu? Aufmerksamkeit, es gibt, möchte es einfach mal so nennen, es gibt eine gebührende Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Also wir könnten ja, man kann ja schnell auch irgendwie vom Pferd runterfallen, aber der Frau gebührt eine Aufmerksamkeit von Seiten des Mannes, dass er sich auf sie auch konzentriert. Es gibt natürlich auch eine egoistische Aufmerksamkeit, dass jemand da ist, der immer nur sagt, du bist immer nur für mich da, du musst das tun, was ich will, du tust ja gar nichts für mich und so. Das kann natürlich auch ein egoistischer Hintergrund sein. Aber es gibt eben auch nicht jedes Verlangen nach Aufmerksamkeit ist egoistisch, sondern meiner Frau gebührt Aufmerksamkeit von Seiten des Mannes. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen, dass es hier mehr um Qualität geht mit dieser Aufmerksamkeit, die ich meiner Frau widme, als um Quantität. Das heißt, das erwartet auch keine Frau, dass ich den ganzen Tag bei ihr sitze und Händchen halte und irgendwas erzähle, geht ja gar nicht. Aber die Zeit, und wenn es auch nur wenig ist, die wir miteinander haben, die muss Qualität haben. Da bin ich dann wirklich auf sie konzentriert und bin ganz bei ihr. Ich sagte schon, es gibt die Möglichkeiten, dass man da ist und doch nicht da ist, weil man im Gedanken ganz woanders ist. Aber da bin ich dann ganz da. Das gilt übrigens genauso auch für die Kindererziehung. Aber darauf kommen wir ja gleich noch. Aufmerksamkeit, ein ganz wesentlicher Punkt. Mit Verstand lieben. Ich achte darauf. Ich passe auf. Dieter, pass auf hier. Verliere dich nicht an allen tausend Sachen, sondern konzentriere dich auch mal auf Dorothea. Und dann das andere eben, was man auch hier noch drüber setzen kann. Paulus hat das mal so, ist ja so nüchtern, die Bibel, hat es auch mal so formuliert. Mit dem Verstand lieben bedeutet eben auch, den anderen nicht zu überfordern. Er schreibt hier, entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit ihr nicht vom Satan versucht werdet, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ja, wenn das nicht praktisch ist, ihr versteht. Nicht überfordern, auch in diesem Bereich, nicht überfordern, aber auch sehen, dass das eben auch Körperlichkeit eben auch dazu gehört. Dann, ich hörte mal vor einem halben Jahr oder so, hörte ich mal einen interessanten Vortrag oder nur einen kleinen Streifen im Radio, wo ein Psychotherapeut sagte, Also mit den Beziehungen Männer und Frauen, das Problem ist oft, dass die Männer meinen, die Frauen seien eine Zentralheizung, die 24 Stunden lang Wärme gibt. Merkt ihr? Was habe ich für Erwartungen? Die Frau muss immer gut drauf sein, überall. Dass man den anderen nicht überfordert. Ich gehe einen Schritt weiter. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Bitterkeit ist natürlich das Gegenteil von Liebe, wenn man so will. Bitterkeit zieht sich zurück. Ich bekomme Abstand zu meiner Frau oder zu anderen Menschen. Bitterkeit, ich ziehe mich zurück. Wenn das passiert in einer Ehe, wo man merkt, innerlich zieht man sich langsam zurück voneinander, dann müssten die Alarmglocken schrillen, richtig. Das kann nämlich der Anfang vom Ende sein. Manchmal ist es ja so, dass man Situationen hat, da ist der andere anstrengend oder schwierig oder ist irgendwie, und dann geht man ja auch ein Stück in Deckung oder zieht man sich vielleicht auch ein Stück zurück. Aber dann muss man aufpassen, dass man diesen Rückzug wieder beendet und wieder aufeinander zugeht. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Sonst ist die Ehe sehr gefährdet. Also wenn du den Eindruck hast in meiner Ehe, da ist irgendwas, wo ich mich so irgendwie von meiner Frau vielleicht distanziere, weil irgendwo, sie ist immer so komisch in dem Punkt oder so, dann muss ich sagen, pass auf, Junge, jetzt schau dir das an, was eben hier deutlich eben gesagt ist. Die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, einfach in diesem Zusammenhang, es geht nicht hier um Paschatum oder so, ne? Frau soll sich unterordnen, sondern es geht hier darum, dass deutlich gesagt wird, wie die Aufgaben verteilt sind. Der Mann hat die Hauptverantwortung. Das wird auch deutlich in diesem Text hier. Der Mann soll seine Frau lieben. Er wird zuerst angesprochen mit der Liebe. Er wird übrigens auch zuerst angesprochen im Blick auf die Kinder. Das ist auch interessant, vielleicht auch ein bisschen fremd für uns. Ich denke, für die Kinder sind ja eher mehr die Frauen zuständig oder so. Aber da kommen wir noch dazu. Beziehungen in der Familie. Da heißt es, Vers 20, ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Okay, das will ich einfach jetzt mal so stehen lassen. So viele Kinder haben wir ja jetzt auch nicht da. Aber was dann wieder da ist, ist, ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht. Väter, merkt ihr? Im Blick auf die Kinder wird von den Vätern gesprochen, nicht von den Müttern hier. Kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Kränken kann man auch übersetzen mit erbittert eure Kinder nicht oder reizt sie nicht, dass sie nicht verzagen. Man könnte sagen, verzagen, scheu machen, mutlos machen. Hier werden auch die Väter angesprochen. Wir wissen ja, dass Liebe und Konsequenz zusammengehören. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte in der Erziehung. Liebe und Konsequenz. Die Kinder müssen unsere Liebe wahrnehmen. Das ist genau dasselbe wie auch bei der Ehe. Sie müssen unsere Aufmerksamkeit spüren. Wir müssen Zeiten haben, wo wir uns ganz auf sie auch konzentrieren. Es müssen keine langen Zeiten sein, aber es müssen Zeiten da sein, wo sie merken, da ist der Papa und der ist da und der hat mich lieb. Sie müssen Liebe spüren. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Konsequenzen, wenn eben Ungehorsam da ist. Und wenn wir das miteinander hinbekommen, das ist auch nicht immer so einfach, das so hinzubekommen, dann ertragen die Kinder auch die Konsequenzen, die maßvollen Konsequenzen ertragen sie dann auch, wenn sie mal nicht gehorsam sind. Sie meckern dann zwar und rebellieren und machen was weiß ich alles, aber letztlich zerstört sie das nicht. Dann Beziehungen im Arbeitsverhältnis, das nur noch ganz kurz. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, dient nicht allein vor ihren Augen, um der Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Hier der zentrale Vers, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Auch ein interessantes Wort im Blick auf Beziehungen. Wir hatten jetzt mehr die Liebe in den Vordergrund gerückt und jetzt mehr dieser Aspekt eben des Dienens. Beziehung, Leben bedeutet eben auch dienen, dem anderen dienen. Das betont hier in diesem Zusammenhang eben auch der Apostel Paulus. Ja, ich will lieben, möchte lernen zu lieben von ganzem Herzen, also mit meinem Willen. Ich will mit meinem Geist und mit meinem Körper lieben und ich will auch mit meinem Verstand lieben. Jetzt könnte man noch vieles andere noch mit hinzufügen. Wie ist das mit der Frage der Schuld, auch in Beziehungen? Wie ist das mit dem Schuldbekennen in Beziehungen, mit dem Schuldvergeben in Beziehungen? Das ist aber ein anderes großes Thema, aber auch ein schönes Thema, weil es wirklich einen Ausweg gibt durch Jesus Christus. Lasst uns von Jesus lernen, auch in unseren Beziehungen untereinander. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt auch für dieses Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 18 und folgende. Herr, wir müssen bekennen, dass wir als Menschen auch an diesem Wort immer wieder schuldig geworden sind. Herr, vergib du uns und hilf uns, dir auch in diesen praktischen Fragen, auch in den engsten Beziehungen unseres Lebens nachzufolgen. Wir danken dir, Herr, dass du auch dazu deine Kraft gibst, dass du Dinge auch wachsen lässt, Herr, und dass wir dir vertrauen dürfen, auch in diesen Bereichen. Amen.
Und ich möchte uns dann noch ein Wort des Segens mit auf den Weg geben. Aus 1. Petrus 5. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.